Ich finde, Gott hat uns gerade eine ganz tolle Zeit geschenkt. Eine ganz, ganz tolle Zeit geschenkt, einfach mal auf ihn zu gucken und auch mit dem ganzen Hintergrund, den wir haben. Ich war noch nie so beieinander innerlich wie in den letzten 10 Tagen. Bei der ganzen Pandemie, so schrecklich die ja auch war. Aber es war irgendwie was anderes. Es war ein Phänomen, was aufgetreten ist und für was wir überhaupt keine Habe zunächst mal hatten und woher es kommt und warum und wieso. Was können die Fledermäuse da in China, dass sie so komische Bazillen mit sich rumschleppen? Nein, aber jetzt, das ist nochmal was ganz anderes. Wenn man, also für mich ist ganz schrecklich, wenn ich die Bilder mit den Kindern sehe, dann bin ich froh, wenn mich keiner meiner Buben sieht. Da kommen mir einfach die Tränen. Und jetzt kommt das Interessante. Vor ein paar Wochen hat Birgit mir Themen zur Auswahl gegeben. Und einer davon war noch übrig. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt wo ich einspringe, nehme ich dieses Thema. Und dieses Thema, ihr werdet es selber merken, hat etwas mit unserer ganzen Situation zu tun. Aber es hat sie nicht gewusst und das habe ich nicht gewusst, dass das mal so drankommen könnte. Es geht eigentlich um unseren Blick auf Gott, denn das haben wir auch gespürt. Tja, es gibt so viel Kriege in der Welt. Gut, der ist jetzt mal endlich, der ist jetzt mal nahe. Der macht uns zu schaffen. Und man fragt sich, wie passt das zusammen? Gottes Liebe, die Welt erreichen will. Graham Kendrick hat noch gesungen, deine Liebe überflutet unser ganzes Gebiet. Haben gesagt, oh yeah, schon. Und es hat sich auch was getan. In den letzten Jahren ist die Deutung von dem, was man von Gott weiß und kennt, immer mehr in ein helleres Licht gekommen. Und zwar in das Licht, dass man Gott erkannt hat, er ist Liebe und nicht er hat Liebe mal hin und wieder, sondern er ist Liebe. Und das ändert auch ganz viel über die Art und Weise, wie wir von ihm denken. Aber bei solchen Sachen wie bei dem Krieg, da haben wir unsere Schwierigkeiten. Der berühmte Satz, der uns wahrscheinlich 5-mal schon um die Ohren geflogen ist, wie kann dein Gott, unser Gott oder so oder wie auch immer, wie kann der das zulassen? Wenn Gott gerecht wäre, dann würde er Putin nicht umwerben, sondern er würde ihm links und rechts, naja, und so. Wenn er gerecht wäre. Gottes Gerechtigkeit scheint immer auf der Strecke zu bleiben. Ein Komödiant, ein sehr bekannter, Dieter Hildebrandt, hat mal gesagt, ja, wenn wir bekommen würden, was wir verdienen, dann gnade uns Gott. Oh, also das war ein Kalenderspruch, habe ich mir gedacht. Ja, das ist ein Stück in unserem Denken drin. Und erinnert euch mal an die Weihnachten vor etlichen Jahren, mittlerweile schon 2 Jahrzehnte fast, wo dieser gewaltige Tsunami 200.000 Menschen das Leben gekostet hat. Im Blätterwald, im christlichen Blätterwald, rauschte es. Ja, klar. Gott hat endlich mal durchgegriffen und hat diese sündige Bande, die da an den Ufern entlang ihr lockeres Leben treibt, vernichtet. Und dann im gleichen Moment, wie ich das so las, habe ich mir dann gedacht, wie bitte? Habt ihr das Gefühl, dass es in Deutschland wohlgefälliger zugeht als dort? Hat Gott reingeschlagen, als die Flutwelle in Rheinland-Pfalz passierte, um da die Bösen, die da leben, vielleicht ganz anständige, brave Leutchen, die sonntags in die Kirche gehen und alles recht machen, alles das, um die zu vernichten? Da merken wir, wir haben ein anderes Verständnis von Gerechtigkeit, als Gott es hat. Und es gibt nur eine Chance, die wir haben. Es muss möglich sein, Gottes Gerechtigkeit und seine Liebe zusammen zu denken. Und das versuche ich heute ein kleines bisschen so auch anhand der Heiligen Schrift zu machen. Es ist nicht ganz easy, aber ich glaube, es lohnt sich vielleicht. Es fängt ja damit an, dass Gott selbst Sünder gerecht macht. Hä? Wie geht denn sowas? Leute, die eigentlich nebst der Kapp sind, macht er gerecht. Das heißt, für ihn, okay, angenommen. Das ist nicht zu vergreifen und das zieht sich durchs Alte Testament hindurch bis ins Neue Testament erst recht hinein. Gott steht auf der Seite des Menschen. Im Alten Testament eine ganz goldige Geschichte. Wir kennen sie alle von einem Walfisch, der zu viel zum Mittag gegessen hat und dann am Ufer wieder ausgespuckt hat. Also an den Jona, dem Propheten Jona. Und der wollte ja sowieso schon nicht. Der wollte ja abhauen. Er wollte ja nicht den Job da machen, den Gott ihm vorgesehen hatte. Und dann kommt diese, ganz zum Schluss noch von der Geschichte, kommt dieses ganz einfache Bild. Jona sitzt draußen, guckt auf Ninive und wartet, dass da jetzt was passiert. Aber die Sonne ist heiß und da wächst neben ihm ein Strauch hoch, Ginsterbusch vielleicht und so, aber in einem Affenzahn und gibt ihm Schatten. Und dann legt er sich unter den Baum und schläft. Und mit ihm wacht am Morgen auf, mit Ninive ist nichts passiert. Aber mit seinem Busch ist was passiert. Da wird so schön beschrieben, da kam ein Wurm, hat ihn angefressen und der war nicht mehr da. Also umgekippt oder wie auch immer. Jedenfalls keinen Schatten mehr geboten. Und er ist stinkesauer. Das muss man mal nachlesen. Er ist so wütend auf diesen Busch. Und dann sagt Gott zu ihm, ach guck mal, du regst dich auf bis zum geht nicht mehr über den kleinen Busch da, der dir ein bisschen Schatten gespendet hat, für den du nichts getan hast, der aufgewachsen ist, dich geschützt hat und wieder, ja, jetzt nicht mehr da ist. Da regst du dich drüber auf. Und ich soll mich über 100.000 Menschen nicht erbarmen? Wo? Das ist eine Geschichte, die ganz am Rande läuft und die trotzdem etwas von diesem neutestamentlichen, strahlenden Licht Gottes, dem, der es liest, der es hört, weitergeben. Jona hat es zusammengefasst. Er war sauer, weil Gott gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte war. Das wird in einem Satz von ihm gesagt. Ja, ich habe schon gewusst, dass du so gnädig, gütig, barmherzig und von großer Güte bist. Ich hab's doch gewusst. Knurr. Ich wollte die ganze Geschichte nicht mitmachen. Ich verkünde da das Endgericht und du machst nichts. Panne. Ich bin dann der falsche Prophet. Er beschwert sich über das, was Gott ist. Und so geht's vielen auch. Sie beschweren sich über das, was Gott ist. Gott ist so nachsichtig, das gibt's ja gar nicht. Wir müssen mal ein Gedankenexperiment machen. Was ist mit Adolf? Was für ein Typ. Was für ein Massenmörder. Wie viele Millionen Menschen gehen allein auf seine Rechnung? Und unser Urteil ist klar. Also, den werden wir da oben nie sehen. Klar doch. Stutzig wurde ich, als ich die Geschichte, die jetzt Forscher herausgefunden haben in den letzten Jahrzehnten, seiner Kindheit mitbekam. Er war in einem kleinen Dorf und er war ein sogenannter Bangert. Ein Bangert ist einer, der in der Familie gezeugt wird. Vom Vater mit der Tochter. Deswegen hat er auch gewisse Schwierigkeiten. Aber das war ein anderes Kapitel. Aber dieses kleine Dorf hat ihm das Leben zur Hölle gemacht. Der nichts dafür konnte. Er ist in einer Hölle groß geworden. Das Erste, was er tat, war, nachdem er an der Macht war, dieses ganze Dorf dem Boden flach zu machen und einen Truppenübungsplatz darauf zu machen. Und alles andere, was dann folgte, war zunächst mal: Ihr werdet euch noch umschauen, wer ich bin. Ich werde es euch noch zeigen. Und wenn man jetzt diese Geschichte sieht, Gott sei Dank sind wir nicht an der Stelle Gottes. So geht es mit jedem Menschen, auch mit dem, der ziemlich viel Mist gebaut hat. Gott zunächst sucht, er rechnet auf. Er ist gerecht. Wir nicht, aber er ist gerecht. Und in seiner Gerechtigkeit hat die Liebe das Sagen. Nach dieser Geschichte von seiner Kindheit, natürlich ist er auch ein freier Mensch, dass er dann immer mehr Fehlentscheidungen fällt, die dann immer fürchterlicher werden und so weiter und so weiter und so weiter. Ja, aber die Grundprägung seines Herzens passiert in der Zeit. Und ich weiß nicht, wie sein Vater zu ihm stand, zum Bangert. Scheiß Kerl, hätte ich dich doch abgetrieben. Ja, im Neuen Testament haben wir so ein paar Geschichten, die Jesus so nebenbei erzählt. Ich meine, die große Geschichte ist die von den beiden Söhnen, wo der eine abhaut, halbe Vermögen mitnimmt, verputzt und ziemlich daneben liegt. Also für jüdische Verhältnisse war das nur noch mit der Brikettzange anzufassen, das Kerlchen. Er landete ja schließlich auch bei den Schweinen, bei den absolut unreinsten Tieren, die die Juden kennen. Das Geld durchgebracht, alles durchgebracht. Und das einzige Motiv, was er noch hat, ist eigentlich, ja, bei meinem Vater könnte ich eventuell was zu essen kriegen. Und dieser Vater, der ja eindeutig für das Bild unseres Vaters im Himmel steht, rennt ihm entgegen und Birgit hat es so schön geschrieben und umarmt diesen stinkigen Kerl. Umarmt ihn. Sein Bruder war gerecht in unserem Sinn. Der hat mal ganz kurz aufgerechnet. Bis heute habe ich jeden Tag für dich geknuftet. Ich habe die ganze Arbeit gemacht, die Hitze des Tages ertragen. Ich habe nie was Großes von dir gekriegt, noch sonst was. Und der Schlösel, der abhaut mit deinem halben Vermögen, ach, plötzlich wird für den festgemacht. Der Bruder war gerecht in unserem Sinn. Und das muss uns wirklich in die Knochen fahren. Gott ist in dieser Beziehung komplett ungerecht. Er könnte vor unserem Urteil nicht bestehen. Lass doch bitte dem Jungen, der da zu Hause geblieben ist, alles jetzt erstmal für den ein Fest, dass er so lange da geblieben ist. Und der andere kann draußen stehen bleiben. bitte mal gereinigt, geputzt ist oder mit einem Dampfstrahler abgedingert wurde, damit er nicht mal so stinkt. Von Jesus wird gesagt, dass er, nachdem er den Mann mit der verdorrten Hand geheilt hat, dass er herumguckte. Da waren nämlich dann die Pharisäer und Schriftgelehrten. Ah, es war Sabbat. Ah. Und dann wird ganz kurz, nur bei Markus, aber super, ganz kurz, und er blickte sie an, voller Zorn und voller Trauer. Wobei dieses Wort Trauer im griechischen Urtext eigentlich Mitleiden heißt. Mittrauern, Mitleiden. Mitleid. Er blickte sie an voller Zorn und Mitleid. Das ist das Herz unseres Gottes. Natürlich sind Dinge beim Namen zu nennen. Natürlich sind die Dinge, die schief laufen, auch im Leben des Menschen. Gott möchte uns ja immer wieder auch sagen, hey, mach das doch nicht. Mach das doch nicht. Das ist nicht Zorn, das ist Sorge. Der guckt die Pharisäer an und sagt, Leute, ich vermute fast, und ich glaube, ich weiß es sogar, ihr werdet nicht kapieren, was durch mich in diese Welt gekommen ist. Ihr werdet es nicht kapieren. Da kriegt einer seine Hand wieder gesund, es ist, und ihr Gift und Galle pur. Ihr werdet es nicht kapieren. Ich glaube, das ist die Tragik, die er spürt. Es gibt Menschen, die zu sind, die einfach nicht sehen und nicht hören wollen, dass der Gott anders ist, als sie ihn gerne nämlich hätten. Nämlich der mit, ich habe es ja schon mal gesagt, kleine Sünden straft Gott sofort, die größeren, da wollen wir gar nicht erst drüber reden. Ein Gott, der nur daran liegt, zu strafen, Härte zu zeigen, zornig zu sein. Oh, im Alten Testament kommt das Wort Zorn, ich weiß nicht wie viel Mal davor, hunderte Mal. Aber das war die Erfahrung. Auch heute noch, selbst wenn man Juden vor der Klagemauer sieht, also ich war einmal da, dann kamen wir gerade in so eine Geschichte hinein, da waren eine ganze Reihe, wahrscheinlich waren es Schriftgelehrte oder sowas ähnliches, jedenfalls auch ein paar ganz orthodoxe Juden. Und dann gab es ein Wortgefecht, das fanden wir interessant, wir blieben stehen und guckten. Und dann purer Zorn prügelten die sich auf dem Platz vor der Klagemauer. Sie prügelten sich. Wir standen daneben und haben gesagt, ja, was ist das denn? Nein, das ist ein Stückchen, auch ein Stück dieser Mentalität. Das ist im ganzen Vorderen Orient fast eine normale Reaktion, Zorn. Und Jesus hatte eine Riesenschwierigkeit zu sagen, hey, Leute, lasst das doch mir. Macht doch nicht ihr. Haut doch da nicht rein. Gut, was er möchte, ist, dass wir etwas von seiner Gerechtigkeit lernen. Von der Art und Weise, wie er gerecht ist, nämlich komplett anders. Wir haben es mit einem Menschen zu tun, der wirklich uns auf den Nerven rumgetreten ist, der uns vielleicht übervorteilt hat, der unseren Ruf geschädigt hat. Gerechtigkeit wäre, den links liegen zu lassen, dem vielleicht zu enterben. Oder in der Hölle schon. Ja, im Gedanken. Ja, ich komme noch ein bisschen drauf. Im Gedanken. Nein, einfach ihn boah, so eine Type. Und Gott zu sagen, ja, sei gerecht wie ich. Sei gerecht wie ich. Dann haben wir was von Jesus begriffen. Aber ich gehe noch ein bisschen weiter. Was Gott wirklich sucht, und das ist etwas, was mich bei der Beschäftigung im Alten Testament so bewegt hat, weil ich mir gedacht habe, ey, überlesen wir das immer. Was Gott wirklich sucht, ist etwas von einer ganz anderen Art von Umgang miteinander. Es gibt im Propheten Jonas, ich habe mir das ja mal ein bisschen rausgeholt, im Propheten Jonas gibt es eine Stelle: Ich bin euren Feiertagen gram und verachte sie und mag eure Versammlungen nicht riechen. Und wenn ihr mir auch Brandopfer und Speiseopfer opfert, so habe ich kein Gefallen daran und mag auch eure fetten Dankopfer nicht ansehen. Tu weg von mir das Geplärr deiner Lieder, denn ich mag dein Harfenspiel nicht hören. Birgit, das hat nichts mit dir zu tun. Es ströme aber das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Gott ist in der Beziehung total selbstlos. Und das ist wiederum genau die Eigenschaft wirklicher Liebe, selbstlos zu sein. Nicht auf sein Konto zu gucken. Was habe ich davon? Meine Güte, die opfern doch auch, sie bemühen sich doch auch. Und ich soll ja von diesem fetten Dampf da, soll ich ja mich auch fröhlich ernähren und so. Er sagt, nein. Es interessiert mich nicht euer komisches, frommes Gehabe. Mich interessiert, dass zwischen euch Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Und das ist so wichtig, dass er das sagt. Denn damals wurde Recht gesprochen und meistens wurde es gebrochen. Deswegen beschwert er sich ja immer wieder, dass zum Beispiel in den Toren, da wurde ja Recht gesprochen für den jeweiligen Ort, dass da die Witwen und die Waisen und so alle übervorteilt werden. Und nur die ein bisschen Geld rüberwachsen lassen, die kommen dann zu ihrem Glück. Aber wir können noch weiterschauen. Im Propheten Sacharja, im 7. Kapitel und dann im 8. Kapitel kommt nochmal sowas vor. Ist nicht das, was der Herr durch die früheren Propheten predigen ließ, als Jerusalem bewohnt war und Frieden hatte, samt seinen Städten ringsum und Leute im Südland und im Hügelland wohnten? Und des Herrn Wort geschah zu Sacharja, dass der Herr Zebaoth sprach: Richtet recht, und ein jeder erweise seinem Bruder Güte und Barmherzigkeit und tut nicht Unrecht den Witwen, Waisen, Fremdlingen und Armen und denke keiner gegen seinen Bruder etwas Arges in seinem Herzen. Gott möchte, dass wir ein Stückchen seine Wesensart haben. Wir haben uns in unserer christlichen Erziehung und Versuch, Religion auf die Beine zu stellen, haben wir immer wieder so ein paar dicke, fette Sünden für das Wichtigste angesehen. Ja, die hat jetzt ein uneheliches Kind. Raus aus der Gemeinde, raus aus dem Lobpreisteam, raus, raus, raus. Sünde! Und Gott würde sagen, hey, hab ein bisschen, sagt kein Unrecht gegen Witwen und Waisen, Fremdlinge und Arme. Fremdlinge, es gibt so manche, die sogar fromme Sprüche sprechen über unsere Asylanten. Fromme Sprüche. Die haben das nie gelesen. Gegenüber Fremdlingen ein gutes Herz zu haben. Jetzt werden Ukrainer kommen. Gut, die sind nicht ganz so fremd. Die sind auch weiß wie wir. Aber es sind genauso Menschen wie die, die schon angefärbt worden sind. Oder zu lang. Manche sagen, ja gut, nein, das sage ich jetzt nicht. Gut, nein, ich finde es... So, und jetzt kommt im 8. Kapitel, sagt er nochmal, das ist's aber, was ihr tun sollt. Rede einer mit dem anderen Wahrheit und richtet Recht. Schafft Frieden in euren Toren. Und keiner ersinne Arges in seinem Herzen gegen seinen Nächsten und liebt nicht falsche Eide. Denn das alles hasse ich, spricht der Herr. Warum macht er nicht einen Sündenkatalog, wie wir ihn früher lernen mussten? Mit dem Hauptgewicht auf natürlich einen Bereich, Sexualität. Oder dass einer anders gepolt ist. Meine Güte, was war das für ein... Jetzt haben sich ja endlich mal welche getraut zu sagen, ich bin anders, ich weiß nicht warum. Wir hatten einen in der Klasse. Ich habe das damals gar nicht kapiert, ich war noch ziemlich naiv, aber im Gymnasium, selbst bis in die obersten Klassen hinein, wir haben immer nur lachen, innerlich lächeln müssen, weil der hatte das gesamte Benehmen und Bewegen eines Mädchens. Aber er war Junge. Kommt aus einer ganz normalen Familie. Alles ganz normal. Aber wir hatten immer so ein bisschen Spaß. So wenn er er war der Klassenbuchführer, wenn er das dann so hingelegt hat, so das, ein Junge wird das da hinhauen und der Lehrer soll schnappen, fertig. Dann haben wir uns wir haben es jedes Jahrzehnt getroffen, jetzt auch nochmal nach 50 Jahren nach dem Abitur. Aber vor 20 Jahren hat er uns gesagt, dass er seit damals mit einem Mann verheiratet ist. Tja, was konnte der jetzt dafür? Null Ahnung. Aber ganz viel Urteil über Menschen, die anders sind. Gut, es gibt auch auf dem Gebiet gibt es Leute, die das ausschlachten, weiß der Kuckuck wieso, das nicht. Aber es gibt Menschen, die ganz viel Not haben, weil sie sich anders erleben, als sie sind. Und dann kommt nur ein Betonsatz aus allen christlichen Munden. Gott macht keine Fehler. Ha? Das sagt mal jemanden, der eine Erbkrankheit hat. Gott macht keine Fehler. Was ist das dann? Ja, der war vielleicht genau wie die Pharisäer damals und die Schriftgelehrten. Genauso. Ja, warum ist der blind geboren? Wer hat da gesündigt? Der Junge? Naja gut, der war ja noch ein bisschen arg klein. Dann die Eltern. Irgendeinen Schuldigen müssen wir ja haben. Und wir sehen nicht, dass die Welt ganz komplex ist. Also, Gottes Gerechtigkeit wird, wenn wir das ein bisschen verstanden haben, so aussehen, dass er von uns erwartet, dass wir das tun, was ihm am Herzen liegt, dass es zwischen uns Menschen in dem kleinen Rahmen, in dem größeren Rahmen, je nachdem, wo Gott uns hingestellt hat, dass wir dafür sorgen, dass Menschen leben können. Schnaufen können. Dass sie nicht unter Verurteilung leben. Unter dem berühmten Stab brechen. Ja, über den habe ich den Stab gebrochen. Der ist für mich fertig. Wer sind wir, dass wir das tun? Dass wir überhaupt wagen, es tun zu dürfen. Über irgendeinen Menschen einen Stab zu brechen. Aber wie oft denkt man vielleicht, ja, also das ist ein Höllenbraten. Der kommt in die Hölle. Mit Sicherheit. Wenn ich was von Gott verstanden habe, von seiner Gerechtigkeit, dann ist der dran oder die dran. Ist das so? Jesus macht was ganz anderes. Er sagt, du selbst hast es in deiner Hand, wie du beurteilt wirst. Wenn du urteilst, wenn dein Urteil scharf ausfällt gegenüber anderen, das wird dich treffen. Er legt es in unsere Hand. Er zeigt uns aber auch, wie wichtig es ihm ist. Wie zentral das für Gottes Liebe zu uns Menschen ist, dass wir nicht urteilen. Wie zentral. Ja, man muss sich doch ein Urteil bilden. Muss man wirklich? Müssen wir wirklich? Wer zwingt uns denn dazu? Vielleicht muss noch jemand in einem Personalbüro von der Firma ein gewisses Urteil bringen über die Fähigkeiten und das, ob er hineinpasst in das Team und so. Das kann ja sein, das ist was anderes. Aber einen anderen Menschen zu beurteilen, es gibt für mich so ein paar Leute, wenn die im Fernsehen bloß auftauchen, dann bin ich weg. Ich kann nicht. Ich sage dann immer, Jesus, entschuldige, aber ich kann den Kerl nicht ausstehen. Aber das ist was anderes. Aber so ist es halt. Nur wir sollen nicht den Stab brechen. Was weiß ich denn für das, was in seinen einsamsten Stunden vor sich geht? Dass er nur noch diese ganzen Plimbamborium, den er um sich rum macht, dass er den braucht, weil er sonst überhaupt nicht mehr leben kann. Gott nimmt unsere Entscheidungen sehr ernst. Also Jesus hat es in der Bergpredigt sehr deutlich gesagt. Urteilt nicht, redet nicht und so weiter. Trotzdem gibt es einen Punkt, den man vielleicht erwähnen muss in diesem Zusammenhang. Da bin ich schon fast ein bisschen am Ende. Was ist mit der Sünde wider den Heiligen Geist? Das Einzige, was ich bisher, solange ich nur versucht habe, das rauszukriegen, und dann habe ich ja schon einige Theologen auch dazu gelesen, das Einzige, was wirklich irgendwo verständlich sein könnte, ist, wenn ein Mensch sagt, obwohl er es besser weiß oder schon andere Erfahrungen gemacht hat, wenn ein Mensch sagt, und ich will nicht. Ich will nicht. Ein Mensch, der einfach sich verweigert. Gott, du kannst meinetwegen sein, wie du willst, du bist ja lieb und alles gut, alles schön, aber ich habe null Bock, mich auf dich einzulassen. Und da habe ich ein Zittern in mir, weil ich denke, wenn ein Mensch so weit kommt, dann ist das wirklich die Sünde wider den Heiligen Geist. Da kann Gott nichts machen. Warum denn nicht? Das ist nicht Willkür. Oh, da gibt es eine Sünde wider den Heiligen Geist. Da konnte man alles hineinpacken. Aber es ist wieder den Geist, der in einem Menschen, den Menschen bewegen möchte. Was haben wir heute gehört? In jedem, auch wenn es mit P anfängt und mit Utin aufhört, ist was drin, was helfen könnte, was ziehen könnte. Und wenn einer sagt nein, dann respektiert das Gott. Unsere Freiheit hat er uns geschenkt und er wird sie nicht durchbrechen mit Gewalt, nur damit es dann wieder in die Linie passt. Nein, dann respektiert es Gott. Und das finde ich heftig, wenn es so etwas gibt. Ich habe mal vor einiger Zeit eine nette Story, die erzähle ich bloß mal mit, weil die kann man auch gut weitererzählen. Flugzeug auf dem Weg nach Novosibirsk. Novosibirsk. Das ist Russland. Ganz weit hinten. Ganz hinten und viel kalt. Und in dem Flugzeug sitzt auch ein Gast. Irgendwann fragt er mal die Stewardess, sagen Sie mal, wohin geht denn das Flugzeug eigentlich? Wir müssen doch Richtung Sonne fliegen, nach Westen. Sagt sie, nach Novosibirsk. Und dann macht er ein Riesentheater. Und schimpft und macht sie fertig und sagt, sofort umdrehen. So, und dann sagt er, nein, das tut uns leid, zeigen Sie mal Ihr Ticket. Ja, er wollte nach Florida. Er sagt, wir drehen nicht um. Wenn Sie buchen wollen, dann tun Sie es bitte am Boden. Aber nicht in der Luft, wenn es schon gelaufen ist. Und das habe ich mir so gedacht, Mensch, Hoffentlich erwischen wir alle Leute noch, bevor sie zum Abflugschalter gehen. Zu sagen, Mensch, pass auf, hast du die richtige Linie gebucht? Bitte Florida, nicht Novosibirsk. Ich hoffe, Sie verstehen das. Das heißt, im Klartext ist ein Mensch, der sich für ein Leben mit Gott entscheidet und der dadurch auch anders lebt, vielleicht sogar auf manches verzichtet, was er normalerweise getan hätte, zum Beispiel eine reinhauen oder so. Er verzichtet drauf. Er wird mit der Zeit mehr so ähnlich wie Jesus. Ist er dann der Dumme? Ich glaube, das kann nur jemand sagen, der eine Beziehung zu Gott noch nicht hat. Der wird verstehen. Warum soll ich so fromm leben wie du da und so? Es ist ja kein frommes Leben, sondern es ist ein Leben mit einem Gott, mit jemand, der ganz nahe ist. Ein wunderschönes Wort, das dazu gehört. Darum spricht der Herr, wenn du dich zu mir hältst, so will ich mich zu dir halten. Im Jeremia 15. Kapitel. Süß. Gott sagt, komm, halt du zu mir. Versuch du, mein Wesen mehr und mehr in dein Leben aufzunehmen und ich halte zu dir. Kann man über das Leben eines Menschen mit all seinen Wolken und Schwierigkeiten und sonstigen, kann man etwas Besseres seinem Menschen sagen, als er sagt, Gott hält zu mir. Wir dürfen leben an der Seite Gottes. An der Seite Gottes, ganz nah. Das ist alle Mühe wert. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass deine Botschaft uns immer wieder versucht, wachzurütteln. Wir möchten mehr so werden wie du. Wir möchten in unseren Herzen mehr diese Sicherheit haben, dass du dabei bist. Dass wir auch in einer so komplizierten, schwierigen Zeit, dass wir immer noch einen Blick haben, der über das Vordergründige hinausgeht. Jesus, wir danken dir, dass wir uns auf deine Gerechtigkeit verlassen können. Sie ist es, die uns am Leben erhält. Amen.